Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio vom Theater Die Tonne Karin Schulze, Sandra Omlor und Enrico Obernick. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Sehr gerne. Und ihr habt auch ein volles Themenpaket dabei. Wir haben drei Schwerpunkte. Das Mono-Spektakel-Festival, die Premiere von Tolstois Anna Karenina. Karenina oder Karenina?
Karenina.
Ne? Also das ist die deutsche Versuchung, das auf der vorletzten Silbe zu betonen. Und dann ist natürlich noch das große Plany 22 Abschiedsspektakel, was da was für Zeiten waren. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Monospektakel an. Das liegt am nächsten. Das geht am Freitag los. Und das ist zum wievielten Mal? Und auch nochmal vielleicht für alle, die es nicht so ganz parat haben, Monospektakel ist ein Festival für Solotheater. Was ist das so für eine Spezialität denn auch bei euch geworden, weil das ja jetzt schon so oft auch war?
Naja, es ist phänomenal, dass man eigentlich sagt, in Reutlingen findet das einzige deutschsprachige Monospektakelfestival, also von Monologen, statt. Bei uns ist das so ein bisschen aus der Geschichte entstanden, dass man die Tonne, dieses Tonnengewölbe hat und dass sich dort unten eben besonders gut Monologe eignen. Und wir haben einfach gemerkt, dass die unheimlich gut laufen bei uns. Also hier die Geschichte vom Ozeanpianisten damals, also mit Erik, da sind die Leute sehr gern gekommen. Und so gibt es einfach viele, viele Dinge. Und dann haben wir gesagt, jetzt versuchen wir das mal als Festival und haben mal eingeladen, Leute haben geguckt am Anfang. Ja, und irgendwie hat sich's durchgesetzt. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal eben von unserem Theater in Reutlingen auch geworden, dass wir jetzt mittlerweile das 7. Monospektakelfestival haben.
Und mittlerweile auch nicht mehr nur noch im Spitalhofgewölbe, sondern den Monolog auch auf die große Bühne in der Plany gebracht.
Genau, also der Monolog ist ja nicht nur eine Geschichte, wo man das kleine Format, wobei es eigentlich auch sehr lustig ist. Wir haben auch Bewerbungen, was manche Leute so als Monolog sehen, wo dann sich einer mit reinschummelt oder der Klavierspieler spielt dann doch noch eine größere Rolle. Also da haben wir ganz strenge Kriterien letztendlich. Aber es gibt ja auch durchaus Kollegen, die dann mit einem 7,5-Tonner ankommen und ein gewaltiges Bühnenbild mit dabei haben. Oder wir hatten auch schon Landesbühnen, wo eben die dreifache Zahl an Mitarbeitern mitkommt, damit dieser eine Mensch dort auf der Bühne dann seinen Monolog halten kann. Aber das ist schon toll. Also der Unterschied zwischen dem, der wirklich mit einem Koffer kommt, den Koffer am Abend auspackt und dem Beleuchter sagt, dazu, ich habe 5 Beleuchtungsstimmungen und habe das und das und das mitgebracht und so bis hin zum 7,5-Tonner. Und deswegen, also wir können auch, das ist auch für die Technik relativ angenehm, dass man dort einfach switchen kann zwischen diesen beiden Spielstätten. Und die Leute freuen sich auch.
Die ganze Bandbreite ist da und das Publikum nimmt es eben auch an. Ne? Also das habt ihr gemerkt, dass das wirklich ankommt.
Ja, das kommt super an. Das sind ganz verschiedene Stücke halt in einer relativ kurzen Zeit. Also deswegen ist es auch ganz interessant, finde ich immer, dass man, also klar, ist sozusagen das einzige Kriterium, was ja allen gemein ist, ist wirklich, dass nur einer auf der Bühne ist. Und alles andere ist ja natürlich dann ganz unterschiedlich. Also die Geschichten sind ja ganz unterschiedlich. Zum Teil sind es jetzt Romanbearbeitungen auch, zum Teil sind selbst entwickelte Figuren. Also die ganze Bandbreite ist eigentlich da und das fasziniert die Leute eigentlich auch. Und was halt schön ist, was bei uns natürlich auch in der Plany-Spielstätte ist es ja auch noch so, dass die Leute relativ dicht dran sind. Und das kommt natürlich total gut, wenn einer auf der Bühne ist, der muss sich sozusagen, hat nochmal eine andere Nähe insgesamt mit dem Publikum, weil er sich das ja sozusagen erarbeiten muss. Sonst hat man immer noch den Bühnenpartner, auf dem kann man sich verlassen und so. Und das sozusagen der einzige Ansprechpartner ist ja das Publikum dann an sich. Und deswegen kommt das eigentlich auch gut rüber dann fürs Publikum.
Naja, es ist auch interessant, also dass man ja eigentlich immer früher gesagt hat am Theater, das ist so ein bisschen das Stiefkind, dass man sagt, ja, der Schauspieler hat nichts zu tun und der Regieassistent muss noch irgendeine Regie machen und dann soll er dort doch einfach mal den Monolog machen. Aber das ist eigentlich die höchste Kunst ist, weil es hilft einem keiner. Es hilft einem wirklich keiner, wenn ich auf der Bühne alleine stehe, stehe ich da alleine. Und ob ich da viele Rollen spiele oder so, es gibt keinen Kollegen, der kurz einspringen kann oder helfen kann oder sonst was. Und es gibt viele Kollegen, die einfach sagen, mein Gott, Monolog. Oder eben im Gegenteil, die sagen, oh, das möchte ich unbedingt nochmal. Aber ich glaube, dass die Aufregung, also vor solchen Monologabenden oder so, nochmal gewaltig größer ist. Weil, wie gesagt, man steht da monologisch alleine.
Und das muss man können, da muss man Präsenz haben und kann vielleicht auch nicht jeder oder muss jeder Schauspieler auch mal...
Ja, auch die Kraft, ne? Also das ist teilweise 1,5 Stunden durchzustehen. Also ist ja immer die klassische Frage ist, mein Gott, wie können Sie sich so viel Text merken? Ne? So, das ist natürlich nur der kleinste Aspekt, sondern wie man einfach die Spannung und den Spannungsbogen durchhält, in 1,5 Stunden oder 1 Stunde oder manchmal auch 1,40 oder sonst was alles, teilweise ohne Pause, das ist schon echt harte Leistung.
1:55, keine Pause. Der Heiler.
Nicht alle.
Ich sehe es hier vor mir.
Der Heiler, genau, das ist das Längste, ja.
Viele von diesen Schauspielern, die haben sich auch in Eigenregie eben auf dieses Fach spezialisiert. Also die haben dann tatsächlich mehrere Monologstücke im Angebot. Und machen das sozusagen zu ihrem Meisterwerk oder Meistergenre.
Dann Alleinstellungsmerkmal nicht nur für das Theater, ausrichtende Theater, sondern auch für den Schauspieler, der dann das quasi sich ja, auf die Fahnen schreiben kann.
Ist auch toll. Also mittlerweile nach dem 7. Mal ist es auch so, dass man nicht mehr die Leute anschreiben muss, sondern dass es eben so ist, dass die uns anschreiben, oh, ich habe einen neuen Monolog oder guck doch mal hier oder schaut mal und so. Und so kommt eigentlich wirklich von, also der gesamte deutschsprachige Raum von Schweiz, Österreich dabei und Deutschland logischerweise auch. Und das ist toll. Ne? Und also dazu kommt auch noch, wir wählen die Stücke zwar aus, also nach einem Video, was wir sehen, also es ist ganz selten, dass wir eben dorthin fahren und uns das anschauen, aber wir kriegen dann meistens Bildmaterial, aber hinterher gibt es ja so eine Trophäe bei uns, ne? Das ist die Tonella, nennt die sich, und das ist von einer bulgarischen Künstlerin gemacht, das ist so eine Figur, und die ist jetzt schon das 7. Mal eben vergeben worden, kein Wanderpokal, wie du so schön sagtest vorhin, und wir haben eine Jury dabei und das ist toll, weil diese Jury sind 5 Leute, die erstmal mit unserem Theater und generell mit dem Theater nichts zu tun haben, sondern es sind Leute, die Lust am Theater haben, die was ganz anderes machen vom Beruf her und wo man sagt, ja okay, ihr seid jetzt in jedem Stück drin und am Schluss fällen die das Urteil, welches Stück ihnen sozusagen am besten gefallen hat.
In der Diskussion dann oder wie läuft es ab und wie findet ihr die? Bewerben die sich auch?
Ja, es gibt mittlerweile sogar Bewerbungen, Leute, die uns ansprechen, also Zuschauer, die das mitgekriegt haben, dass es diese Zuschauerjury gibt und die fragen, ob sie mal mitmachen dürfen. Und im Moment ist es auch so, wir haben jetzt gerade eine Auswahl und müssen dann auch eine Auswahl treffen, wer darf mitmachen. Ansonsten gibt es tatsächlich, also jeder soll sozusagen für sich die Stücke anschauen, der darf sich dann auch im Anschluss Notizen machen. Und die Diskussion gibt es erst ganz am Schluss nach dem letzten Stück, wo sich dann alle zusammensetzen, Argumente austauschen, gemeinsam, also sie müssen selber oder mit unserer Hilfe nach einer Vorlage ein Bewertungssystem sich überlegen. Und dann, wenn sie ihre Entscheidung getroffen haben, kommen wir dazu und lassen uns das auch nochmal erklären, warum sie welche Entscheidung getroffen haben.
Mit eurer Hilfe ein Bewertungssystem, wie kann das aussehen?
Einfach so ein mathematisches System, also wir können denen eine Vorlage geben, so könnt ihr die Punkte vergeben und wenn sie es nicht von alleine schaffen, dann eben übers Mathematische.
Das kann sonst sehr lange dauern.
Genau, erfahrungsgemäß ist es sehr langwierig, weil natürlich das so subjektiv ist, was einem auch gefällt und was einen anspricht. Und das sind ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Also wir haben die ja bewusst eben, das ist sozusagen normales Publikum und eben nicht Theaterfachleute, weil Theaterfachleute natürlich immer nach ganz anderen Kriterien gucken. Und wir wollen ja eigentlich, dass das für das Publikum ist, das Theater ja nun mal auch gedacht. Und deswegen ist ganz spannend, dass die praktisch alle mit ihren eigenen Vorlieben und so da reingehen und das natürlich dann unterschiedlich bewerten. Und dann gibt es natürlich so ein bisschen subjektive, objektive Bewertungskriterien wie bestimmte Qualitätskriterien oder so. Und der Rest ist dann aber wirklich so aus dem Bauch raus oft. Und das finde ich aber auch schön, dass sie es so dann auch argumentieren. Und da ist es natürlich dann super schwer, einfach die 5 Meinungen so zusammenzubringen. Und man will ja dann allen gerecht werden. Und manchmal möchte man ja alle auf den ersten Platz eigentlich setzen, so.
Aber dann sind die so wie Kampfrichter und können nach dem Punktesystem dann auch die schauspielerische Darbietung, das Bühnenbild oder so, die verschiedenen Sachen auch bewerten.
Genau, weil es sind ja ganz unterschiedliche Aspekte, die da zusammenfließen einfach, ja.
Und eure Kriterien bei der Auswahl ist wirklich nur das alleine sein oder wenn ihr dann Bildmaterial dann habt?
Ja, wir gucken natürlich schon nach schauspielerischem Können natürlich auch, also und eben auch nach unterschiedlichen Dingen, also wo man sagt, also jetzt nur Romanbearbeitungen zu machen, das wäre ein bisschen, ja, langweilig. Also es gibt sozusagen keine Kriterien. Wir hatten so, in den letzten Jahren war auch immer noch so, wenn wir so jemanden, der so halb Monolog, halb Puppenspiel mit dabei hat, gab es diesmal also keine Bewerbung und das sind aber so Sachen, wo wir einfach schauen, was cool ist einfach. Also so, wo man möglichst eine große Bandbreite kriegt und sagt, ah, oh, das haben wir noch gar nicht, das ist eine ganz andere Farbe dort mit drin, weil um möglichst breites Spektrum zu kriegen und auch zu sagen, oh ja, jetzt toll, irgendwo gefällt uns oder super Schauspieler oder mal sehen, wie es ankommt. Manchmal ist es auch so, dass wir sagen, okay, sind wir sehr gespannt, wie das ankommt, die ganze Sache. Ne?
Und dann war es von vornherein begrenzt auf eine Anzahl von bestimmter Anzahl von Stücken oder?
Naja, im Prinzip schafft man, also sieben innerhalb von 2 Wochen ist schon ganz schön viel auch so, also für die Technik und aber auch natürlich für die Jury, die sich natürlich jeden Abend dafür freihalten muss und auch fürs Publikum und deswegen, also wir haben, es hat sich eigentlich so eingependelt meistens so in der Menge und ja, ist auch gar noch zu bewältigen sozusagen, also weil wir wollen das natürlich auch alle dann sehen so. Und genau, was ich ganz noch dazu sagen wollte zu der Auswahl, es gibt also wir kriegen sehr, sehr viele Zuschriften, die Sandra guckt die dann netterweise schon mal vor, damit wir nicht die ganz, ganz schlimmen, also sie sieht die schlimmsten sozusagen, die haben dann schon die Vorauswahl, wo man denkt, naja, okay, und deswegen, das ist wirklich so eine, das ist für uns auch, ist nicht nur für die Jury aufwendig, dass die Wahl am Schluss zu treffen, sondern für uns ist es auch schon ein ganz schöner Aufwand, diese 7 Stücke auszuwählen, einfach aus dem, was uns wirklich am besten erscheint, dann so,
ja,
langer
ganz
Prozess.
Schlimm, ganz schlimm, was Karin meint. Also man muss sich vorstellen, also es gibt so unterschiedliche Wahrnehmungen einfach von Leuten, die sagen, das ist ja ein Stück, ne? Aber wenn zum Beispiel jemand mit einem Textbuch einfach nur vorliest oder so, das ist also, wie man bestimmte berühmte Schauspieler hat, die jetzt irgendwie aus einem Buch vorlesen, das ist für uns kein Monospektakel, logischerweise, weil also das ist dann eine Lesung, ne? Also da ist schon mal nochmal ein großer Unterschied dazwischen.
Den inszenierten Monolog.
Genau.
Der das dann ja sein muss. Also oder sonst noch irgendwas Schlimmes, was du jetzt aus deiner Sichtung berichten kannst?
Ja, natürlich gibt es oft Schauspieler, die sich bewerben, wo man das Gefühl hat, ja, ist ein Laienschauspieler oder also wo man einfach die Qualität nicht garantiert kriegt. Und da muss man sehr viele Absagen schreiben.
Das macht ihr aber auch.
Ja, das machen wir auch. Aber es gibt auch also viele Selbstdarsteller, muss man ganz ehrlich sagen, die dann dort, wo man sagt, nee, komm, das ist es nicht oder interessiert uns relativ wenig. Oder wo es einen tollen Anfangseffekt gibt und man denkt, oh wow oder so und dann nach hinten hin funktioniert es nicht. Also es ist wie, sag ich mal, du vielleicht bei einem guten Song oder irgendwas sagst, was sind die Kriterien für dich für einen guten Song? Ist für uns als Theaterprofis ist es halt so, dass wir ganz klar sagen, wir suchen jetzt nicht nur für unseren, deswegen sind wir auch so viele letztendlich Geschmack, sondern wir diskutieren durchaus kontrovers und sagen, nee, komm, lass uns das doch mal einladen. Das ist jetzt vielleicht nicht unser Ding, aber es ist ein interessanter Aspekt einfach. Eine besondere Form letztendlich auch. Ne? Also wie bei diesem einen Lenz zum Beispiel, der das mit einem Schlagzeuger macht zusammen und eben am Mikro steht und also sehr exzessiv mitsingen und allem, sondern das ist so eine Volksbühnenproduktion letztendlich. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, also wie das kommt. Das ist halt was ganz anderes. Ne?
Dann machen wir doch jetzt mal die Stücke durch.
Genau.
Chronologisch?
Na klar, na logisch.
Los geht's am Freitag, dem 20. Januar in der Planie, dann Die Pest von Camus mit Christian Fischer. Aus Berlin kommt er auch.
Ja, also die Pest, der Titel verrät es schon, also es ist ein Stück, bei dem, also es ist eigentlich ein Roman von Camus, der ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und es geht darum, in einer Stadt, einer algerischen Stadt in Oran, bricht die Pest aus. Also man hat schon lange geglaubt, dass es diese Seuche nicht mehr gibt und plötzlich ist diese Stadt damit konfrontiert, also es ist geschrieben aus der Sicht eines Arztes, der so die ersten Anzeichen mitkriegt und diese ganze Geschichte chronologisch miterzählt. Es geht um vor allem, also was Camus damit auch bewirkt in seiner Geschichte, die Frage der Solidarität oder wie geht man in der Katastrophe menschlich miteinander um? Also wie kann man da noch irgendwie Mensch bleiben? Und das ist ein, also jetzt als Solostück von dem Regisseur Ralf Schlösser umgesetzt worden mit dem Schauspieler Christian Fischer aus Berlin, die gemeinsam das Theater 8. März gegründet haben. Und sie beschränken sich sehr auf die Schlichtheit und versuchen eben diesen Text einfach mit schauspielerischer Kraft und mit einfachen Mitteln modern rüberzubringen.
Genau, ist ja auch also letztendlich die Pest von Camus. Das ist immer so witzig, also wenn die Leute dann an der Abendkasse einfach das in die Hand nehmen, oh, die Pest, ja, interessant. Also man verbindet was damit, ne? Und das ist, wie Sandra schon sagt, eben, ne, in einer Extremsituation trotzdem menschlich einfach zu reagieren. Oder also was in solchen Situationen, wo bleibt unsere Humanität, ne? Also siegt das oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit oder kommt dann ganz schnell das archaische Gesetz des Stärkeren wieder durch, ne? Und das finde ich also ja super. Also wir sind sehr gespannt drauf einfach.
Ist ja irgendwie dann auch wieder ganz aktuell, weil ich meine, die Pest steht ja auch, ist ja auch nur ein Symbol für, also die Krankheit, die da um sich greift und alle infiziert ist. Ist ja, ja, kann man viele Parallelen ziehen auch heute.
Wie setzt er, ist er dann vor allem auch, stellt er den Arzt dann dar? Oder?
Genau, das ist komplett aus der Sicht des Arztes.
Also auch der Schauspieler ist das dann. Und
genau.
Tritt nur diese eine Figur dann auch auf. Also der muss nicht wechseln. Der muss nicht wechseln.
Nein.
Ja, die Pest am Freitag und dann geht's direkt weiter. Samstag Judas im Spitalhof. Von Lot Wegemanns mit Gunther Heun aus Schwäbisch Hall, Kleinstadttheater.
Also Lot Wegemanns ist eine niederländische Autorin. Die hat sich jetzt nicht als erste mit dem Thema befasst, aber das Besondere ist Judas als Mensch, der sich gemeinsam mit dem Publikum in einem Raum befindet und seine Geschichte aus seiner Perspektive erzählt. Und sozusagen auf einer Ebene mit dem Publikum, also das ist in Holland auch so eine besondere Art mit Theater umzugehen, dass man nicht die Schauspieler auf der Bühne und die vierte Wand und es soll ein Gespräch geben. Und deswegen spricht er die Zuschauer auch direkt an mit seinen eigenen Fragen. Und zwar, ne, also jeder könnte eigentlich der Verräter oder zum Verräter geworden sein. Ohne einen Verräter hätte es diese ganze christliche Geschichte und das Christentum als Weltreligion nicht gegeben. Und das sind so die Fragen, die er stellt oder beziehungsweise eben nicht nur sich selbst gegenüberstellt, sondern auch uns gegenüber aufwirft.
Interessant ist einfach, es gibt ja einen relativ bekannten Walter-Jens-Test, eine Geschichte dort, also eigentlich auch ein Theaterstück, das haben wir damals in Detmold gemacht gehabt und da sind wir in den Kirchen mit rumgereist und das ist schon sehr interessant, na, der dann einfach sagt, ihr meint wirklich für 30 Silberlinge, soll ich euch das mal umrechnen, wie viel Geld das damals war, sollte ich ihn verraten haben, also er bringt das Publikum wirklich in die Bredouille, ich kenne jetzt die Version hier noch nicht, also ich kenne nur diesen Walter-Jens-Test, Text, was habe ich heute mit Test, Text und das ist eine Geschichte, die mich natürlich sehr interessiert, wo ich sage, inwieweit unterscheiden sich eigentlich diese beiden Texte gibt es eine andere Erkenntnis letztendlich, es ist glaube ich aber in beiden Texten die Verunsicherung letztendlich des Christentums oder unseres Glaubens oder unseres Gedankenguts, dass wir sagen, ja Judas, klar, der ist es irgendwie, aber es umzudrehen und der sich dann hinstellt und sagt, Leute, nur so, was Sandra sagt, wie ist es möglich gewesen? Ne? Und jetzt spinnt doch mal den Gedanken weiter. Und es findet so eine Verführung einfach statt des Publikums und das finde ich interessant, über ein Klischee nachzudenken. Und es von einer anderen Seite, ähnlich wie, wir hatten es damals mit einem Monolog, die amerikanische Päpstin, wo sie auch sagt, einer muss es sein, einer muss sich opfern. Und das bin ich jetzt mal als Frau, die ich das mache. Und und ihr könnt all eure Sorgen und all eure Schimpfe und so weiter an mir abladen. Und es ist interessant, also finde ich sehr, sehr spannend. Also gerade auch Schwäbisch Hall, ja, mal sehen.
Und erwartet er Reaktionen auch vom Publikum, Antworten dann? Kann da wirklich ein Dialog?
Nee, das kann nicht. Also ich glaube Antworten nicht. Es ist eher immer, also so kenne ich das damals von der Walter Jens, von dem Walter Jens Monolog, dass dann hinterher, ho, das ist ja, oder eben die ganz andere Reaktion, dass die Leute eben sagen, das hat mit dem gar nichts zu tun oder keine Ahnung. Aber gibt auch wirklich, wir haben das auch mal an Kirchentag gemacht und haben das dort und haben gesagt, ja, interessant, sollen wir mal drüber nachdenken. Also ich finde die gerade diese unterschiedlichen Reaktionen mit so einem Klischee zu spielen, finde ich äußerst spannend. Aber sowas kriegt man meistens nur in der Diskussion hinterher mit. Also jetzt direkt mit dem Publikum, dass da große, sag ich mal, Ausbrüche da sind, weiß ich nicht. Also wäre interessant, muss man den Schauspieler vielleicht mal hinterher fragen, also was er für Erfahrungen dort mitgemacht hat. Also es war bei der Päpstin auch so, wo dann Chrissy letztendlich irgendwo sagt, also so, ich habe da in manchen Augen schon Entsetzen gesehen. Was redet die Frau da eigentlich oder was macht die? Aber das macht es ja spannend, ne? Einfach.
Auf der anderen Seite kann es ja auch dann eine unerwartete, sympathietragende Identifikationsfigur auch werden, wenn man ihn so reden hört, oder?
Ja, und also was ich halt schön finde, ist, was ich vorhin schon gesagt habe, bei uns sind ja die ganz dicht dran, die Schauspieler am Publikum, also und so, sowohl das Publikum kriegt ganz viel von den Schauspielern mit, als auch natürlich die Schauspieler vom Publikum. Und deswegen, das ist so eine schöne, also dadurch ergibt sich allein schon eine Interaktion. Und ich denke, gerade eben als Solo-Mensch da auf der Bühne ist man ja auch drauf angewiesen und das kriegen die schon mit. Also die merken das auch, wenn da irgendwelche Energielöcher sitzen oder so, die nur ihnen, also das spüren die dann natürlich direkt, also insofern kriegt er da ja ein Feedback auch schon.
Das ist auch so eine Sache, wo man eigentlich, wenn man normal spielt auf der Bühne, gibt es ganz oft, also die meisten beklagen sich und sagen einfach, oh Gott, das Licht blendet jetzt, was über dem Zuschauer ist. Und hier ist es ganz oft so, dass es dann die Anweisung gibt an die Technik, mach mal ein bisschen Licht im Saal. Also nur ein klein bisschen, dass ich die Gesichter sehe und dass man wirklich die Leute auch anspricht. Aber auch das ist eine Form, wo man sagt, da ist die vierte Wand offen und damit muss man auch erstmal umgehen können, weil wenn da eine Reaktion kommt, muss man sehen, dass die einen nicht aus dem Konzept bringt.
Wie bibelfest muss ich sein, um Judas dann auch zu verstehen?
Gar nicht. Gar nicht.
Das braucht es nicht. Gut. Der Weg zum Glück am Sonntag, 3 Stück in Folge, um 18 Uhr, von Ingrid Lausund mit Markus Gläser aus Frankfurt kommen Sie dann sozusagen, die Stückemacher.
Genau, also genauso wie das Stück davor ist das ein Monolog einer Theaterautorin, die das für sozusagen als Monolog für einen Herrn geschrieben hat, also eine zeitgenössische Theaterautorin Ingrid Lausund. Es geht um einen Mann, der, vor allem der Schauspieler auf der Bühne, kommt nicht mehr aus der Bewegung heraus. Also er hat sich verrannt, also es spielt viel auch mit diesen Wortspielen, mit sich verrennen, irgendwas läuft schief, wo will man eigentlich hin? Und also ne, als Sinnbild für das Leben, beziehungsweise auch für die heutige schnelle Gesellschaft, wo man teilweise nicht mehr weiß, was ist der Sinn des Lebens? Und erst am Ende, wenn dieser Mensch total kraftlos, also keine Kraft mehr hat, um weiterzumachen, da trifft er plötzlich eine Entscheidung. Und das ist ein Überraschungseffekt.
Aber der Weg zum Glück scheint versperrt,
genau.
Ganz lang verbaut.
Wir fanden es auch so enorm, weil er wirklich die ganze Zeit in Bewegung ist. Es ist wirklich so, Monolog ist ja eher, stellt man sich vor, weniger körperlich und so, aber es ist wirklich, dass die sich dort, diese zwei Ebenen, diese körperliche Ebene und eben die intellektuelle, die geistige Ebene, die mit da ist. So finde ich ganz schön, was die in der Frankfurter Rundschau dort geschrieben haben zu, ausgesprochen fein ist das Spiel des famosen Markus Gläser. In jedem Moment glasklar mit einer gespannten Körperlichkeit. Nee, also denen hat es gut gefallen und wir haben auch das relativ spät reingekommen bei uns. Das kam so dann, weil wir auf das Video die ganze Zeit, also beziehungsweise auf die DVD lange gewartet haben und gesagt, ja, das ist spannend, das ist etwas, was uns auch interessiert.
Muss noch rein. Der Weg zum Glück am Sonntag, dem 22. Januar. Dann geht's weiter am 26.01. Ich, Marilyn aus Wien, in der Planie wieder von und mit Chris Pichler, also Autor und Schauspieler dann in einem.
Genau, das ist eine von diesen Schauspielerinnen, die ihr eigenes Label gegründet hat und vor allem gerade mit Künstlerbiografien von berühmten Frauen tourt. Und sie ist bei uns vor 2 Jahren mit ihrem Solo Romy Schneider zu Gast gewesen. Und diesmal mit der Biografie von Marilyn Monroe. Das heißt, also sie versucht, den Menschen hinter diesem Weltstar begreifbar zu machen. Und es ist gleichzeitig aber auch ein Liederabend, das heißt ein Monologstück mit Gesang. Also sie wird die Marilyn Monroe mit ihren bekannten Liedern auch singen. Und vor allem ist es natürlich eine Persönlichkeit, die sehr widersprüchlich ist oder wo man eben verschiedene Facetten kennt und was sehr spannend ist, da mal hinter die Fassade zu gucken.
Die Denke von Marilyn zu erleben, ihre Widersprüchlichkeit auch, ihre Zweifel.
Ja, genau. Und also diese, ja, das kann man sagen, als Sexsymbol letztendlich dastehende Dame und wie sehr sie eigentlich darunter gelitten hat. Und die kannte ja Gott und die Welt. Ne? Und das war bis Alkoholexzesse, alles Mögliche, was dort, Kennedy, glaube ich, war auch sie Verhältnis. Und also eine Frau von Welt, die aber einfach mit dieser ganzen Sache schwerlich klar kam. Und das finde ich hochinteressant, wo wir ja einfach nur diese Fotos teilweise sehen, diese Glamour-Welt und so. Klar, wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Aber da finde ich, dass die Chris Pichler sich immer solche Figuren raussucht, also eben auch wie Romy Schneider. Und das hat uns damals schon sehr überzeugt. Also auch das Publikum war hochgradig eingenommen einfach an diesem Abend. Auch sehr, sehr gut besucht irgendwie, weil das sind solche, ja, wo man erstmal, ja, Romy Schneider, Marilyn Monroe, das sind so Sachen, da hat man so eine Vorstellung von und trotzdem gibt es einfach so, aha, da war doch was, ne, irgendwo. Und das versucht sie umzudrehen, indem sie sagt, wir gucken jetzt mal hinter das Foto, wir gucken, was hinter dieser Figur steht. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, auf diese Sache. Außerdem kann sie gut singen.
Und ist natürlich auch ein großer Name, der sich ja auch Publikum zieht. Ja. Mhm. Freitag, 27. Januar, Professor Unrath.
Ja, Volker Ranisch, also der Schauspieler, ist jetzt auch schon bekannt bei uns. Also er war letztes Jahr mit dem Felix Krull, eine Romanbearbeitung von Thomas Mann. Jetzt in diesem Fall ist es der Professor Unrath von Heinrich Mann, von seinem Bruder, auch eine Romanbearbeitung. Das ist für ihn sehr passend, weil er diese Form des Erzähltheaters, die er benutzt, auch schon für sich professionalisiert hat und einfach in Form von Erzähltheater in diese ganzen Figuren, die in diesen Romanen so toll beschrieben werden, hineinschlüpfen kann und die zum Leben erwecken kann. Also im Untertitel steht eine zeitlos aktuelle Geschichte von Verführung und Verführbarkeit. Also es geht um den Gymnasialprofessor Rath, den seine Schüler bzw. auch die ganze Stadt immer Unrath nennen mit Spitznamen, der eigentlich ein sehr pedantischer Lehrer ist und seine Schüler immer auf dem Kieker hat, also sehr unsympathisch eigentlich auch rüberkommt und weil er eben auf der Schule immer auch getriezt wird, sind er auf Rache. Bei einem Schüler findet er ein Gedicht über eine Künstlerin, die Rosa Fröhlich, die in einem Varieté zu Gast auftritt und spioniert seinen Schüler nach, trifft diese Künstlerin. Eigentlich will er ja seine Schüler denunzieren, gerät jetzt aber selber in diese Verführung hinein, dass er sich dieser Frau nähert und dadurch selber eigentlich in der Gesellschaft letztendlich abstürzt. Und das ist einfach eine tolle, tolle Geschichte für den Volker Ranisch, weil der das einfach super umsetzen kann.
Er ist auch ein ganz sympathischer Schauspieler. Also wir haben ihn nach dem Felix Krull, wo ich ganz ehrlich sage, das hat mich echt sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Er hat eine ganz eigene Art, einfach die Dinge, wo man sagt, das ist fast so, nee, antiquiertes Theater kann man gar nicht dazu sagen, sondern es ist so eine ganz tolle Form, wie er sich einfach in diese Mannzeit auch reinlebt. Also das ist Theater im Palast ist das, das bezieht sich auf damals Palast der Republik, ehemals, also aus Berlin. Die machen ganz tolle Produktionen als solches und er ist da wirklich ein ganz herausragender Schauspieler, finde ich. Also der wirklich bis ins Feinste messerscharfe Brüche setzt und dort also mit dieser Literatur, ne, wo einer sagt, oh Gott, Heinrich Mann, Thomas Mann, okay, schön oder so. Nein, aber wo viele auch hinterher sagen, da, es war ein Genuss einfach, nicht nur für Mann-Fans, sondern die auch gesagt haben, oh, jetzt habe ich es kapiert. Also auch in der Art und Weise, wie er diese Dinge vorträgt, wie er in diese Charaktere reingeht oder so, das fand ich schon sehr, sehr toll, dass wir ihn gefragt haben, hast du nicht noch was drauf? Und sagt er, ja, klar.
Und das ist gleichzeitig auch ganz fein. Also es ist jetzt nicht irgendwie groß und platt und mit Riesen drumherum, sondern man denkt dann hinterher, ach ja, der stand da eigentlich nur wirklich so relativ statisch sogar und der schafft es halt wirklich über seine Gedanken quasi da das rüberzubringen. Das ist total faszinierend einfach.
Der switcht also. Ne?
Der switcht wie verrückt und also ich finde auch so eine Geschichte, wo man sagt, naja, das wäre doch als Hörspiel auch nicht schlecht oder so. Nee, das ist eben nicht, also durch diese Art und Weise, dass er eben nicht viel braucht. Ne? Kleine Nuancen, kleine Sachen, sprachliche Veränderungen. Also da ist er unheimlich virtuos drauf.
Professor Unrath am Freitag, dem 27. Januar im Spitalhof aus Zürich kommt der Volker Ranisch. Nee, doch.
Doch.
Ja, jetzt also Lenz. Lenz aus Berlin nach Georg Büchner. Das ist Rock'n'Roll.
Genau, das ist das ganze Gegenteil, sag ich mal. Das ist hart. Das
der Dampfhammer.
Ja, aber es ist, wie gesagt, und das macht einfach auch das Festival so aus, weil wir auch sagen, also an einem Tag ist es wirklich dieses geschliffene Wort, also es ist diese Geschichte. Und hier ist es wirklich Lenz, Georg Büchner, dort ist wirklich Volksbühne, wer Volksbühne kennt, in irgendeiner Form weiß ganz genau, das sind Schauspieler, die an die Extreme gehen. Hier sieht man es am Foto auch, ne, als solches. Und das ist ein Powerpaket, ne? Das ist das ganze Gegenteil, wo man sagt, okay, festhalten, da ist einfach unheimlich Dampf dahinter.
Und ja, auch ein Klassiker, Büchner. Worum geht's?
Also es ist, Lenz ist ja ein tatsächlicher Schriftsteller, der auch Depressionen hatte und am Ende eine angehende Schizophrenie. Und das beruht auf den Tagebucheinträgen von einem Pfarrer, bei dem er kurzzeitig untergekommen war. Und seine Zeit dort, also sozusagen die Endphase seiner Krankheit und wie er immer mehr in Wahnvorstellungen gerät. Also das ist eine sehr interessante Episode aus dem Leben, die Büchner eben literarisch aufbereitet hat.
Also auch sehr dramatischer Grundstoff, dann, wo man in die Extreme gehen kann. Samstag, 28. Januar in der Planie Lenz nach Georg Büchner. Und der krönende Abschluss des Mono-Spektakel-Festivals in der Tonne, Sonntag, 29. Januar, Der Heiler.
Genau. Also das ist von daher sehr interessant, weil ich habe früher in Detmold das Grabehaus geleitet, 5 Jahre, dort, wo Grabe geboren und sich totgesoffen hat auch. Und dort kommt jetzt ein Schauspieler, den ich kenne aus dieser Zeit noch von damals, ein toller Schauspieler, der auch Oberspielleiter gewesen ist als solcher. Und das hat mich halt wahnsinnig interessiert, weil dieser Stoff auch, der Heiler, also Oliver Bukowski, ist ja relativ bekannt, der Name. Und gerade, also ein Psychologe letztendlich, einer der Vorzeigepsychologen, der da ist, also Psychotherapeuten, muss man sagen, also genauer gesagt. Und er wacht auf, er ist nackt neben einer toten Patientin gefunden worden. So, und jetzt hat er die Chance, einfach darüber nachzudenken und geht einmal mit sich und mit seiner ganzen Zunft letztendlich in den Dialog oder in den Monolog. Und das ist schon sehr interessant, da wir uns ja heute unheimlich viel mit Psychologie beschäftigen. Letztendlich, also gibt auch schon ganz viele Leute, die dort angerufen haben und gesagt haben, oh, das interessiert mich, oh, das finde ich spannend. Und mich interessiert das besonders, weil, wie gesagt, also du hast ja vorhin gesagt, ich bin schon eine Weile jetzt hier. Davor war ich in Detmold. Also was ist in der Zeit passiert? Und es war auch ganz schön, dass die Detmolder haben sich also auch sehr gefreut, also zu uns kommen zu können. Und das wird sehr spannend und ein Wiedersehen mit Achim Rutschinski. Ne?
Und da tun sich Abgründe auf dann, wenn es um die Zunft der Psychologen und der Psychotherapeuten geht.
Ja, also das ist schon sehr interessant und ich finde es auch toll, die Lippische Landeszeitung schreibt dann unbedingt Ansehen. Ne? Das ist das Fazit einfach von dieser ganzen Sache. Und ja, mal gucken.
Und kann er sich noch daran erinnern, was passiert ist? Wenn er jetzt da neben der Leiche aufwacht, kann er sich, weiß er, wird das aufgelöst,
ne?
Dann noch?
Teilweise, na klar.
Was passiert also
das ist. Das ist so eine Geschichte, aber da wollen wir auch nicht zu viel verraten. Ne?
Mono-Spektakel-Festival in Theater Die Tonne vom Freitag, dem 20. bis Sonntag, dem 29. Januar. 7 Stücke in 2 Wochen, Monologe.